in die Karwoche. Und irgendwie ist das wie Schalter umlegen. Erst dieser Triumphzug Jesu nach Jerusalem und dann das ganz andere. Schließlich seine Worte am Kreuz. Heute aus Johannes 19 einen kleinen Eindruck, um welchen Begriff es dabei besonders geht, haben wir schon gewonnen in diesem Gottesdienst. Ich lese aus Johannes 19, Vers 28 und 29. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, sagte er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, steckten ihn auf ein Ysoprohr und hielten es ihm an den Mund. Mich dürstet, nach Johannes, der als einziger der Evangelisten diesen Satz wiedergibt, diesen Ausruf Jesu weitergibt, ist das Vorletzte, was Jesus sagt. Jesus wusste in dem Moment, dass alles schon vollbracht ist. Er nahm von dem Essig und wenige Zeit später folgt dann sein letztes Wort: Es ist vollbracht. Man stellt sich die Frage, was es bedeutet, wenn in dieser Situation dieser Satz fällt: Mich dürstet. Durst ist ja eine elementare menschliche Erfahrung. Wir atmen, das Trinken, das Essen, das gehört zu unserem Leben, das erhält uns am Leben, ist eine Bedrohung, wenn es fehlt, es ist lebensbedrohlich. Wenn wir Durst empfinden, dann mag das so aus alledem noch etwas herausragen. Es gibt da etwas Besonderes und etwas Seltsames in unserer Sprache. Da ist eine Lücke, die wir aber kaum bemerken. Wenn wir Hunger haben und was zu essen bekommen und ausreichend gegessen haben, dann sind wir, ja, satt. Und wenn wir Durst haben und ausreichend getrunken haben, dann sind wir sitt. Genau. Ein Kunstwort, das sich aber in unserer Sprache nicht durchgesetzt hat. Aber es gibt so Experten, die das kennen. Man hat also versucht, da ein Äquivalent zu schaffen und da ein Wort zu finden. Ich glaube, dass wir unseren Durst stillen, bringt uns irgendwie in einen solchen Normalzustand, dass man einfach gar nichts dazu sagen muss. Es ist das Normale, keinen Durst zu empfinden. Wir brauchen Flüssigkeit, wir brauchen das Trinken zum Leben. Und das muss nicht extra benannt werden. Aber dennoch, wie ist das, wenn das nicht geht, wenn Durst nicht gestillt werden kann? Dann wird es sehr schnell dramatisch. Ich habe mal so bei mir selber überlegt, in meinem Leben, da gibt es so eine Durstgeschichte. Vielleicht kennt ihr auch so Durstgeschichten aus eurem Leben. Ich habe so den Eindruck, dass sich diese Durstgeschichten, die man so durchmacht, dass die sich viel mehr einprägen in seinem Leben als so Geschichten, wo man Hunger hatte und gerade nichts zu essen da war. Also als ich 10 Jahre alt war, wurde ich am Blinddarm operiert. Und zu der Zeit damals war das noch so, da durfte man 2 Tage lang nicht trinken. Das wusste ich auch. Es waren da schon auch andere Kinder in dem Krankenzimmer, die das schon hinter sich hatten und so. Man blieb dann damals ja eine Woche, war nicht minimalinvasiv oder sowas, man blieb dann eine gute Woche im Krankenhaus. Und dann gab es auch nicht diese Infusionen und so. Nur Tee, aber dann auch nur mit dem Löffel eingetunkt und dann so über die Lippen gestrichen und in den Mund, dass man da so ein bisschen feucht war. Und ich spüre immer noch, wie dick meine Lippen waren und gesprungen und so. Ich weiß nicht, ob das jemand auch mal so durchgemacht hat. Aber da nichts trinken können, nicht wirklich was Flüssiges runterschlucken können. Dieser Satz, Durst ist schlimmer als Heimweh, das ist nicht nur ein dummer Kneipenspruch. Durst ist wirklich schlimm. Und ich hatte damals regelrechte Fantasien. Ich dachte gerade so bei dem Cola-Clip da nochmal dran. Ja? Und ich hatte so diese Fantasie von Orangenlimonade. Und als meine Mutter mich besuchte, ich sehe das heute noch vor mir, als sie ans Krankenbett kam, ich habe sie nahezu angefleht, sagt, Mama, bitte besorge Orangenlimonade, wenn ich nach Hause komme. Ich will Orangenlimonade trinken. Also es war wirklich furchtbarer Durst. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr so Durstgeschichten kennt. Ich habe dann noch weiter überlegt und dachte, tatsächlich, in der Bibel gibt es ja so viele Durstgeschichten. So vieles, was mit Durst und mit Trinken zu tun hat. Also, letzte Jahreslosung, auch Hagar, der Gott, der mich sieht, weil da der Brunnen in der Wüste war. Und das war Rettung für das Kind und für die Mutter. Eine Durstgeschichte. Viele Geschichten in der Bibel spielen am Brunnen. Da kann man bei Mose, bei Jakob oder dann der Eliezer, dieser Knecht vom Abraham, wie der die Rebekka getroffen hat, alles am Brunnen und da ging es um Trinken, die Tiere tränken. Natürlich brauchten die Menschen auch das Wasser. Oder das Volk Israel, als sie durch die Wüste zogen, Durst hatten, kein Wasser. Das Wasser, Wunder aus dem Felsen. Eine Erfahrung, die später immer wieder, wenn man das bei den Propheten und in den anderen biblischen Schriften nachliest, immer wieder hervorgeholt wird und auf die man zurückgreift. Auch so eine Durstgeschichte. Und bei allen Durstgeschichten war irgendwie ein Wendepunkt herbeigeführt. Etwas Neues begann. Für den Einzelnen, auch für Paare, für Familien, für das ganze Volk. Was Durst bedeutet, wurde mir auch an einer Durstgeschichte im Buch Richter deutlich. Da geht es um Simson, diesen ganz starken Mann. Der hatte mal mit so einem Eselsknochen etliche Philister wieder erschlagen und diesen Knochen, der Kinnbacken, wie es da heißt, den hat er dann, als er mit denen fertig war, weggeworfen. Und dann heißt es, Richter 15, Vers 18 und 19, als ihn aber dürstete, rief er den Herrn an und sprach, du hast solch großes Heil gegeben durch die Hand deines Knechts, nun aber muss ich vor Durst sterben und in die Hände der Unbeschnittenen fallen. Da spaltete Gott die Höhlung im Kinnbacken, das Wasser herausfloss, und als er trank, kehrte sein Geist zurück und er lebte wieder auf. Er lebte wieder auf. Der Durst hat das machen können, was Hunderte von Philistern nicht mit ihm machen konnten. Er hat ihn in die Knie gezwungen und er meinte, jetzt ist alles vorbei. Aber das Trinken hat ihn wieder belebt. Auch bei Jesus erleben wir so Durstgeschichten. Im Johannesevangelium Kapitel 4, da sitzt er am Jakobsbrunnen in der Mittagszeit und eine Frau kommt und er bittet sie, um Wasser, für ihn Wasser zu schöpfen. Jesus fragt sie nach Wasser und sagt ihr dann, was er ihr für lebendiges Wasser geben kann. Wasser für die Ewigkeit. Und das hat das Leben dieser Frau total verändert. Oder bei der Hochzeit zu Kana, nicht unbedingt so eine ganze Durstgeschichte, weil die hatten schon einiges getrunken und das war dann auch das Problem, dass nicht mehr genug da war. Aber auch hier ein Wunder, das Jesus geschenkt hat. Aus Wasser wird Wein und da heißt es ausdrücklich, dass er das tat, dass seine Jünger an ihn glauben konnten. Am Anfang ihres gemeinsamen Weges hat er ihnen Glauben geschenkt durch diese Durstgeschichte. Aber bei allen diesen Durstgeschichten geht es um mehr, als dass nur Getränke gereicht werden. Und nun ist auch das Sterben Jesu am Kreuz in gewisser Hinsicht eine Durstgeschichte. Mich dürstet, sagt er dort. Und das wollen wir unter drei Aspekten anschauen. Was heißt das, wenn er so spricht, wenn er das so sagt? Warum ist das Johannes so wichtig, dass er das weitergibt, was Jesus hier gesagt hat? Mein erster Punkt, Jesus dürstet es, das deutet auf sein körperliches Leiden hin. Es kommen diese sieben Worte Jesu am Kreuz ja nicht in jedem der vier Evangelien vor. Es ist mal so. Und es reizt auch, einfach mal zu vergleichen, was so die Unterschiede zwischen den Leidensgeschichten in den Evangelien sind. Jeder der Evangelisten hat mit seiner Niederschrift einen besonderen Aspekt herausgestellt. Mal die Grausamkeit des Geschehens, mal die Rettertat Jesu oder auch das Versagen der Jünger. Bei Johannes ging es darum zu zeigen, dass Jesus auch im Leiden noch herrlich ist. Er hat ihn verherrlicht in dem, was er erzählt hat und wie er es erzählt hat. Ich habe das auch nochmal ganz bewusst durchgelesen und empfehle das auch nochmal, Johannes Kapitel 19, einfach in Ruhe zu lesen. Wir lesen bei Johannes nichts von der Verspottung Jesu. Wir lesen nichts von Folter und Schmerzen. Und auch kein Wort von der Verlassenheit von Gott, die Jesus ja doch gespürt hat. Man hat den Eindruck, das läuft alles irgendwie relativ ruhig ab. Da wir immer schon die anderen Evangelien kennen und dann auch das von Bildern her sich manches bei uns eingeprägt hat, können wir das nicht immer ganz so neutral ausblenden. Das schwingt immer mit. Aber wenn man unter diesem Aspekt mal bei Johannes das nachliest, wird man das merken. Das sind die Soldaten, die kümmern sich aber nur um die Kleidung Jesu. Was sie ihm angetan haben, das berichtet Johannes nicht. Und Jesus am Kreuz, noch ganz souverän, gibt er Anweisungen an seine Mutter Maria und an Johannes, wie sie weiterhin zueinander stehen sollen. Alles, was bei Johannes über den körperlichen Zustand Jesu gesagt wird, liegt in diesem Satz, mich dürstet, mich dürstet. Das heißt, er leidet mit dem ganzen Körper. Seine physische Kraft geht zu Ende. Eigentlich braucht er gerade jetzt Stärkung und Hilfe, aber er ist allein. Mich dürstet. Das sagt alles. Mehr Worte bedarf es nicht. Auf diese Weise bringt Johannes das Leiden Jesu deutlich zum Ausdruck. Das ist eben so, dass der Durst was Besonderes mit uns macht. Zugleich aber ist Jesus in dem Moment, wo er das Erlösungswerk vollbringt, in diesem Moment ist er eben auch verherrlicht. Der zweite Aspekt, Jesus dürstet es und Johannes macht uns darauf aufmerksam und schreibt es auch so, damit die Schrift erfüllt wird. Damit die Schrift erfüllt wird. Es ist ein Stück Zeichen dafür, dass Jesus nicht zufällig am Kreuz hängt. Und wir haben das ja auch sogar eben in dem Text zum Palmsonntag gehört, mit dem Eselsfohlen, wie Jesus dort einreitet. Auch das ist im Alten Testament schon vorgeschattet sozusagen. Und jetzt erfüllt es sich. Damit die Schrift erfüllt wurde, hat Jesus das nur so gesagt, damit es im Alten, weil er das Alte Testament kannte und dann gesagt hat, naja, dann sollen die mal sehen, dass das stimmt, was da steht und jetzt mache ich das mal so, dann ist die Glaubwürdigkeit so ein bisschen erhöht. Nein, das Alte Testament ist kein Drehbuch, nach dem man sich so richtet. Es ist nichts gemacht oder vorgemacht, was da am Kreuz geschieht. Es ist tatsächlich etwas geschehen. Etwas, was schon so angekündigt war. Und Jesus hat das Werk vollendet, was der Vater im Himmel vorhatte. Die Erlösung für die Menschen. Johannes 18, Vers 11, da sagt Jesus zu Petrus, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Das war so die Sache, wo Petrus mit dem Schwert zugeschlagen hat und verhindern wollte, dass Jesus da gefangen wird. Und Jesus sagt, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Ich gehe meinen Weg, obwohl Jesus auch hätte anders entscheiden können. Aber er hat sich entschieden, das zu erfüllen. Und der Psalm 22, der ja sehr auch zum Kreuzgeschehen hinführt, wenn man den liest. Da steht im Vers 16, meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Auch das mag Jesus vor Augen gestanden haben. Um Psalm 69, Vers 22, sie gaben mir Galle zu essen und Essig zu trinken, für meinen Durst. Wir lesen in den Evangelien im Zusammenhang mit der Kreuzigung von zweierlei Getränken. Bei Matthäus 27, da steht zum Beispiel dann etwas von dem Wein, der vermischt war oder wurde mit Weihrauch oder Myrrhe, mit so einem Produkt aus diesem Harz. Man kann annehmen, dass das ein Getränk war, das wohl die Schmerzen lindern sollte, weil es etwas betäubend wirkte, also auch das Bewusstsein einschränkt. Jesus hat abgelehnt, dieses Getränk zu sich zu nehmen, als er zum Kreuz geführt wurde. Er wollte wohl das mit ganzem Bewusstsein tun und nicht eingeschränkt sein. Und dann gab es da noch dieses, was hier als Essig bezeichnet wird, das so eine Art übersäuerter Wein, der mit Wasser verdünnt wurde, der die gegenteilige Wirkung aufweisen soll. Also eine Art Volksgetränk, das so als erfrischend gedacht war, zum Wachhalten. Man könnte sagen, so ein früherer Energy Drink oder irgendwas mit Koffein oder so. Und ebenfalls bei Matthäus können wir lesen, dass sie zum Essig griffen, die Leute, die da standen, als Jesus einen Ausspruch tat, Eli, Eli, lama sabachthani, Und wo sie gedacht haben, jetzt könnte der Elia kommen. Und da haben sie den Essig genommen. Wollen wir doch mal sehen, ob der Elia kommt. Sie wollten Jesus noch länger wach halten, dass er nicht in Ohnmacht fällt, dass er nicht schon irgendwie stirbt, bevor vielleicht doch noch irgendein Wunder geschieht. Und Elia kommt und dann eingreift. Aber es ging wohl eher darum, den Hingerichteten bei Bewusstsein zu halten, damit die Schmerzen einfach noch spürbarer bleiben. Eine Verstärkung also. Bei Markus lesen wir, dass da ein Hauptmann am Kreuz stand und sagte, dieser ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. Es ist ja auch zu vermuten, dass der sich wohl in den Schriften auskannte, die sich da erfüllt hatten und dass das den Glauben so in ihm geweckt hat. Die ganze Schrifterfüllung ist eigentlich auch für uns nochmal so ein Hinweis, wie wichtig das Alte Testament auch für uns ist. Wie da eine Linie kommt in das Neue Testament hinein. Es taucht ja manchmal die Frage auf, brauchen wir das Alte Testament überhaupt noch? Es ist ja auch oft sehr mühselig, das zu lesen. Aber es ist wichtig. Und für die ersten Christen in den ersten Jahrzehnten, Jahrhunderten, war das die Bibel überhaupt, die sie hatten und in der sie auch Belege für Christus gefunden haben. Und ein dritter Aspekt, Jesus dürstet es. Und hier die Frage, wonach eigentlich, wonach hat ihn gedürstet? Sein Leben, er wusste, es ist vollbracht, sein Leben auf dieser Erde ist zu Ende. Braucht er überhaupt noch etwas zu trinken? Wir sprechen oft auch im übertragenen Sinn von Durst. Durst nach Liebe, Durst nach Frieden, Durst nach Gerechtigkeit, Durst nach Anerkennung, Durst nach Wissen. Und es gibt auch den Durst nach Gott. Gerade dann in der Verlassenheit, in der Trennung, in der Notsituation, in der Notlage, so wie Jesus ja gerade auch dem ausgeliefert ist, ein Durst nach Gott. Und Jesus, das wissen wir, war Gott ja immer besonders nah. Immer wieder hat er sich zurückgezogen, um mit dem Vater im Himmel im Gebet, im Gespräch zu sein. Und jetzt diese Ferne von Gott zu erleben, das kann man auch mit Durst beschreiben. Die Worte Jesu am Kreuz klingen immer wieder an die Psalmgebete im Alten Testament an. Das war auch das Bibel- und Gebetbuch für Jesus. In Psalm 69, Vers 2 heißt es, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein Leib verlangt nach dir, aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Wenn man so will, ist dieses Mich dürstet auch ein verkürztes Psalmgebet, das Jesus hier gesprochen hat. Durst hat eben auch immer mit einem starken Verlangen zu tun. Es ist immer Ausdruck von großer Sehnsucht. Da ist Durst nach Gott bei Jesus. Mich dürstet. Alle Sehnsucht in einem Wort. In dem Moment für ihn ein unstillbarer Durst. Und das lässt uns auch danach fragen, wie durstig sind wir eigentlich? Durstig auf Gott, durstig nach Gott. Man sagt ja, dass ältere Menschen nicht mehr so ein gutes, mitunter nicht mehr so ein gutes Durstgefühl haben. Und man soll ja, je älter man ist, umso mehr darauf achten, ausreichend zu trinken. Und habe ich so überlegt, ob das auch auf Menschen zutrifft, die schon länger, vielleicht viele Jahre im Glauben stehen, ob der Durst nach Gott eventuell da auch nachlassen könnte. Kann es sein, dass man diesen Durst nach Gott nicht mehr so verspürt? Könnte es sein, dass einem dann Essig lieber ist, um noch wach zu bleiben, sich wach halten zu können, im Stress der Tage noch zu bestehen? Oder dass wir uns lieber betäuben mit dem Wein der Beruhigung, um Schmerz und Leid unserer Welt ertragen zu können? Ich denke, das sind Fragen, die jeder auch für sich beantworten muss. Beim Propheten Amos, Kapitel 8, Vers 11 bis 13, ist auch von einer Art Hunger und Durst die Rede. Ich, Gott der Herr, sage euch, es kommt die Zeit, da schicke ich euch eine Hungersnot. Aber nicht nach Brot werdet ihr hungern und nicht nach Wasser verlangen. Nein, nach einem Wort von mir werdet ihr euch sehnen. Dann irren die Menschen ruhelos durchs Land, vom Toten Meer bis zum Mittelmeer, vom Norden bis zum Osten. Doch ihre Suche wird vergeblich sein. Ich, der Herr, antworte ihnen nicht. Auch die schönen Mädchen und die jungen Männer werden an jenem Tag vor Durst zusammenbrechen. Wir dürfen wissen, dass Jesus am Kreuz auch diesen Durst ertragen hat, dass er darunter zusammengebrochen ist, damit wir es nicht müssen, damit wir unseren Durst stillen können. Und die Frau am Jakobsbrunnen, nein, die kommt noch nicht dran. Es kommen erst die anderen dran. Da sagten sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Die Leute aus dem Volk, nachdem sie dieses Speisungswunder erlebt hatten. Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird keinen Durst mehr haben. Und dann die Frau am Jakobsbrunnen. Jesus antwortete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit keinen Durst mehr haben. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle werden, deren Wasser bis ins ewige Leben quillt. So bringt Jesus am Kreuz die größte Sehnsucht zum Ausdruck: nach Gott, nach dem ewigen Leben. Und so hat er diesen Zugang geschaffen, dass diese Sehnsucht für uns gestillt werden kann. Er ist zugleich auch die Quelle für das lebendige Wasser geworden, um unsere Sehnsucht zu stillen. Sehnsucht nach Gott und dem ewigen Leben. Amen.